sind dreistellige Millionenbeträge, für die wir da verantwortlich sind, bis in die Milliarden. Wir sprechen mit Investmenthäusern, mit Research-Analysten, gehen da ins Detail. Lass uns erstmal erklären, was ist das Geschäftsmodell. Ist natürlich ein sehr, sehr hoher Druck.
Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist es nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 11, Herr Wolf. Herr Wolf arbeitet in einem Bereich, den man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht bei einer Versicherung vermutet. Er ist Teil des Aktienteams. Versicherung und Aktien, was hat das eigentlich miteinander zu tun?
Also als Versicherung sind wir eines der größten Kapitalsammelbecken Deutschlands, oder Versicherungen insgesamt sind eines der größten Kapitalsammelbecken. Das heißt, wir sammeln das Geld ein von der DBK als auch von Mitgliedern und müssen das anlegen und verzinsen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, Rentenpapiere zu kaufen, Fixed Income, das heißt Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, bei dem eine fixe Rendite garantiert wird. Das sind in der Regel relativ sichere Anleihen. Das kommt dann auf das Rating vom Unternehmen an oder vom Staat. Zum Beispiel Deutschland hat ein sehr gutes Rating. Dementsprechend ist die Rendite natürlich sehr gering oder aktuell sogar negativ. Andere Unternehmen, Emerging Markets oder Entwicklungsländer, die haben vielleicht dann nicht ein ganz so gutes Rating wie die Bundesrepublik Deutschland und dementsprechend natürlich auch eine höhere Rendite. Das ist wie gesagt dieser Bond, dieser Fixed-Income-Markt. Die andere Möglichkeit sind Aktien, der Equity-Market, dass man, wie wir es jetzt aktuell machen, Anteile von einem Unternehmen kauft und dann an Kurssprüngen, an steigenden Bewertungen von den Unternehmen profitiert, oder auch wenn die Unternehmen jährlich Dividenden oder halbjährlich Dividenden ausschütten, dann dass wir einen Anteil von dem Gewinn bekommen. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, das ist dann Private Equity, Infrastrukturfonds, also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das Geld anzulegen. Sie hatten schon richtig gesagt, bei der DBK bringt man vielleicht nicht direkt Aktien mit in Verbindung. Das ist historisch, sind wir in Deutschland, ist die Aktienkultur noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Man konnte in der Vergangenheit eine ausreichende Rendite oder eine gute Rendite mit diesen sicheren Staatspapieren, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen erwirtschaften. Das hat sich im Zuge der Finanzkrise dann, leider muss man sagen, hat sich das anders entwickelt jetzt. Die Europäische Zentralbank kauft im großen Stile monatlich Anleihen an und hat somit die Zinsen quasi deutlich gesenkt, so dass man da nicht mehr eine ausreichende Rendite entwickeln kann. Dementsprechend oder daher bauen wir aktuell ein Aktienteam auf, um da entgegenzuwirken. Und
das ist im Grunde eine Reaktion auf die Finanzkrise, sagen Sie?
Unter anderem auch, ja.
Und seit wann gibt es Sie?
Das erste Aktienteam wurde 2016 ausgebaut, also im größeren Stile. Und seit 2018 gibt es die DBK Asset Management, das ist dann nochmal die Tochtergesellschaft, die teilweise die Kapitalanlage der DBK übernimmt. Und seit 2018 wächst unser Team stetig aus oder wird stetig ausgeweitet und haben da schon eine sehr gute ja, ein sehr gutes Team aufgebaut.
Wenn ich jetzt bei der DBK versichert bin, inwiefern hat das konkret was mit mir zu tun? Und habe ich da überhaupt Einblick in das, was Sie da tun?
Das kommt drauf an. Also wenn Sie jetzt bei uns zum Beispiel privat versichert sind, dann haben Sie nicht direkt was mit uns zu tun. Der monatliche Beitrag von Ihnen, das ist ja in der Regel so bei Versicherungen, der wird gegliedert in einen Sparbeitrag, einen Risikobeitrag und einen Verwaltungsbeitrag. Und bei einer Krankenversicherung ist es ja so, oder bei der privaten Krankenversicherung, dass das Geld angelegt werden sollte oder angelegt wird, damit sich das vermehrt und im Alter dann den Beitrag mindert. Das übernehmen wir unter anderem für die DBK-Krankenversicherung, dass wir für die DBK-Krankenversicherung einen gewissen Anteil der monatlichen Einnahmen anlegen und somit verzinsen. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die DBK-Lebensversicherung. Wenn Sie jetzt für Ihr Alter vorsorgen wollen, es gibt ja verschiedenste Säulen. Es gibt das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Einmal die staatliche, gesetzliche Rentenversicherung, eine staatlich finanzierte Versicherung, wie zum Beispiel die Riester-Rente. Und man soll auch privat vorsorgen. Und dafür hat die DBK auch ein Angebot. Das ist der sogenannte CAI-Tarif. Da können Sie monatlich dann Gelder einsparen und dementsprechend wählen, wie das Geld angelegt werden soll, ob es jetzt in Fixed-Income-Bereich geht, in diese Unternehmens- oder nicht Unternehmensanleihen, aber in Anleihen, in den Anleihenmarkt. Oder Sie sagen, Sie wollen chancenorientiert das Geld anlegen und einen größeren Teil dementsprechend in Aktienfonds fließen lassen.
Okay, verstanden. Aber wie sieht die Arbeit von Herrn Wolf jetzt eigentlich ganz konkret aus?
Ich bin Portfolio-Manager. Ich bin verantwortlich für zwei Aktienfonds der DBK. Das ist einmal DBK Aktien Europa ESG und Rentenwerk DBK Aktien Europa. Im Zuge meiner Arbeit als Portfolio-Manager beschäftige ich mich mit öffentlichen gelisteten Unternehmen, europäischen Unternehmen, und lege dort das Geld von den Kunden, also von der DBK-Versicherung, in Aktien an, am Kapitalmarkt.
Wie genau sieht Ihre Arbeit denn aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich verbringe, ich würde mal sagen, 80-90% meiner Arbeitszeit mit Lesen. Das heißt, ich schaue mir Research Notes von Unternehmen an, ich schaue mir die Unternehmenszahlen an, ich lese mich in neue Geschäftsmodelle versuche da abzuleiten, wo sich gegebenenfalls eine Chance ergibt oder in was für ein Unternehmen man in der Zukunft investieren will. Ich bereite mich auf Management-Meetings vor. Also wir haben auch die Möglichkeit, die Geschäftsführer von Unternehmen zu treffen, in Management-Meetings, und können dann unsere Fragen dort platzieren. Das macht einen Großteil meiner Arbeit aus. Das heißt, wenn wir ein Unternehmen, das wir gut finden, in das wir investieren möchten, kaufen, dann geben wir das über diese Order, über einen Börsenmakler, ordern wir dann dieses Unternehmen oder die Aktien von diesem Unternehmen. Wir sind auf der sogenannten Buy-Side tätig. Das heißt, wir betreiben fundamentales Research, schauen uns die Unternehmen an, von der Bewertung, vom Geschäftsmodell. Und wenn wir das gut finden und von diesem Unternehmen langfristig überzeugt sind, dann kaufen wir Aktien von diesem Unternehmen. Und diese Aktien, die landen dann bei uns im Portfolio. Und das Aktienportfolio, vielleicht fange ich da auch nochmal kurz an, man kann sich das wie so einen Warenkorb vorstellen, in dem man verschiedene Aktien quasi einkauft, um das Risiko natürlich zu streuen. Diversifikation ist hier das Stichwort. Bei mir in meinen Fonds habe ich ungefähr 100 Titel, 100 Aktien, verschiedene Aktien investiert, und so streue ich das Risiko bin da weniger anfällig, falls es mal in einer Branche zu Rücksetzern oder Ähnlichem kommen kann.
Was sind das für Unternehmen in Ihrem Portfolio?
Insgesamt haben wir, wie gesagt, um die 100 Titel. Da ist durchs Beet sind da verschiedenste europäische Unternehmen. Die größten, das kennen Sie vielleicht, das sind LVMH, Roche, ein Medikamentehersteller, Da sind Unternehmen drin, Banken teilweise, Versicherungsunternehmen, SAP, also das sind die unterschiedlichsten europäischen Unternehmen, die wir da eingekauft haben.
Wonach gehen Sie da? Was sind so Kriterien, dass Sie anfangen zu investieren?
Also wir schauen uns erstmal das Geschäftsmodell an und stellen uns die Frage, ob das ein Geschäftsmodell ist, das in der Zukunft noch benötigt wird. Ja, und wenn wir davon überzeugt sind von diesem Geschäftsmodell, dann geht es in die nächste Ebene, dann schauen wir uns die Fundamentaldaten an, das heißt die Bewertung. Ist das Unternehmen aktuell fair oder überbewertet oder unterbewertet? Und wenn wir sagen, okay, für unserer Meinung nach ist das Unternehmen aktuell unterbewertet, dann investieren wir das in das Unternehmen. Wenn dagegen das Unternehmen unserer Meinung nach überbewertet ist, also aktuell der Kurs oder wir das Unternehmen für zu teuer befinden, dann schauen wir uns das Unternehmen auch noch genauer an. Wir packen das auf die sogenannte Watchlist und warten dann, dass wir gegebenenfalls eine bessere Einstiegsmöglichkeit finden.
Was in Ihrem Portfolio ist doch transparent, oder? Öffentlich einsehbar. Oder ist das irgendwie, sind das sensible Informationen?
Zum Teil. Also es gibt unterschiedliche Fonds. Es gibt sogenannte Spezialfonds. Es gibt Publikumsfonds. Bei Publikumsfonds, das ist es dann tatsächlich so, dass die Zusammensetzung des Portfolios halbjährlich veröffentlicht wird oder zum Teil veröffentlicht wird, die größten Positionen zumindest, auf der Internetseite oder im Internetauftritt der Verwahrstelle. Bei dem Spezialfonds ist das dann nicht der Fall. Da kann tatsächlich nur der Eigentümer des Fonds sich genau anschauen, wie sich da das Portfolio zusammensetzt.
Wenn wir mal in den öffentlichen Bereich dann übergehen, vielleicht können Sie mir das mal so ein bisschen, was Sie jetzt so generell eben erklärt haben, so den Ablauf, vielleicht können Sie das ja mal anhand eines aktuellen Beispiels quasi mit mir gemeinsam durchlaufen. Also sagen wir mal, ein vielversprechendes Start-up, haben Sie sowas auch, wo Sie vielleicht auch das Geschäftsmodell erklären können?
Startups in dem Sinne, in die investieren wir nicht. Startups okay. sind in der Regel private Firmen, die noch nicht profitabel sind. Die werden dann von sogenannten Venture Capital Firmen finanziert. Ja, das sind dann kleine Unternehmen. Man kennt das aus Berlin, man kennt das Silicon Valley natürlich als so der Ursprung von Startups. Diese Unternehmen sind zunächst erstmal privat. Das heißt, man kann diese Unternehmen nicht über die Börse kaufen. Die Börse ist dann tatsächlich der nächste Schritt im Unternehmen. Wenn das Unternehmen eine gewisse Profitabilität erreicht hat und die ursprünglichen Investoren vielleicht ihren Stake oder ihren Anteil in diesem Unternehmen veräußern wollen, dann wird oft die Möglichkeit oder die Option gewählt, an die Börse zu gehen, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Und dann wird das Unternehmen für uns interessant. Dann kommt quasi der Kapitalmarkt, der öffentliche Kapitalmarkt. Und wir schauen uns dann das Unternehmen an. Wir sprechen mit Investmenthäusern, mit Research-Analysten über das Unternehmen, gehen da ins Detail, lassen uns erstmal erklären, was ist das Geschäftsmodell. Da gibt's ja auch unterschiedliche Arten. Wie will das Unternehmen Geld verdienen? Wie will sich das Unternehmen weiterentwickeln? Wie sehen die Zukunftspläne aus? Und wenn wir davon überzeugt sind, dann kommt der nächste Schritt. Und wir versuchen da einen Termin mit dem Management des Unternehmens auszumachen, um einfach nochmal konkret mit dem Management, die letztendlich auch für die Umsetzung des strategischen Plans dann verantwortlich sind, um da nochmal nachzuhaken, unsere Fragen zu stellen und versuchen, um ein bisschen Klarheit zu bekommen.
So, jetzt sind wir natürlich richtig drin in der Geschichte. Natürlich geht es hier auch zumindest teilweise um sensible Informationen und es ist auch im Sinne der Kundinnen und Kunden, dass Herr Wolf nicht in die Details gehen kann und will. Aber um es einmal zu verdeutlichen, wie seine Arbeit aussieht, bitte ich ihn, es anhand eines Beispiels zu erzählen.
Wir können da gerne über die Transportunternehmen zum Beispiel sprechen. Als letztes Jahr die Corona-Krise oder die Pandemie ausgebrochen ist, hatten wir uns dann im Team zusammengesetzt, mal so erörtert, diskutiert, okay, was sind jetzt die Bereiche, die besonders gefragt sind, welche Bereiche werden gegebenenfalls aktuell vielleicht unter der Krise leiden. Und da sind wir schnell auf die Idee gekommen, dass eigentlich dieses ganze Transportgeschäft, auch wegen dem weiteren E-Commerce mit dem Online-Handel, dass das eigentlich zunehmen sollte über die aktuelle Lage.
Und hier heißt eigentlich, wie groß ist Ihr Team da? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind aktuell bei uns im Aktienteam 6 Kollegen. Mhm. Ja. Das sind 4 Junior-Portfolio-Manager und 2 Senior-Portfolio-Manager. Ja, wie gesagt, wir setzen uns eigentlich morgens immer mal mindestens eine Stunde zusammen und sprechen so ein bisschen über den Tag, über unsere Ideen, was haben wir gelesen. Und am Nachmittag auch, um nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, den nächsten Tag so ein bisschen zu planen. Und wie gesagt, in der Corona-Pandemie sind wir da schnell auf die Idee gekommen, dass die Transportbranche da sehr gute, eine gute Zukunft oder gute Ausblicke zu erwarten sind. Und haben uns das natürlich dann auch nochmal genauer angeschaut, öffentlich zugängliche Unternehmen, wie zum Beispiel Frachtraten, uns angeschaut, wie sich das aktuell entwickelt, haben dann mit Investmenthäusern gesprochen, mit den Research-Analysten, ein bisschen diskutiert, was erwarten die, was modellieren die für die nächsten Quartale, quasi für Umsätze, für Margen, und haben dann ja schnell in diese Branche investiert. Und das hat sich Stand jetzt sehr gut entwickelt. Die Kurse sind deutlich höher als vor einem Jahr und dementsprechend ein erfolgreiches Invest.
Das heißt aber, Sie treffen sich dann also auch, Sie haben jetzt gesagt, auch mit Analysten und mit Researchern, also Leuten, die in diesem Bereich forschen und Daten sammeln und analysieren, aber Sie treffen sich auch mit den Firmen selber. Und genau. Ist das dann, wie kann ich mir das dann vorstellen, wie so eine Art Verkaufsgespräch, also dass die Ihnen dann erklären wollen, jawohl, wir sind die Zukunft, investieren Sie in uns?
Also zum Teil definitiv ein Verkaufsgespräch von den Investmenthäusern, von den Research-Analysten. Die wollen natürlich, dass man in neue Unternehmen kauft oder auch vielleicht Unternehmen, die sie aktuell mit einem Verkaufen raten, dass man die verkauft, weil die Investmenthäuser, das sind dann diese sogenannten die Broker, die verdienen dann an dem Umsatz mit uns. Ja, heißt, wenn wir kaufen, dann verdienen sie, wenn wir verkaufen, dann verdienen sie auch. Da gibt es natürlich einen gewissen Anreiz von den Investmenthäusern, da neue Ideen zu liefern, positive oder bei in Unternehmen, die man kaufen soll, als auch verkaufen. Genau. Und mit den Geschäftsführern der verschiedensten Unternehmen ist es natürlich auch zum Teil ein Verkaufsgespräch. Die sind natürlich auch daran interessiert, dass man in dieses Unternehmen investiert. Und da muss man dann versuchen, man muss sich die Informationen zusammensuchen, die dann letztendlich relevant sind.
Sie ganz persönlich, als Teil dieses Teams, Sie haben dann ja schon auch eine gewisse Verantwortung, weil es ja logischerweise nicht Ihr Geld ist, weil Sie ja das fremdes Geld sozusagen verwalten. Ist das was Sie umtreibt, sage ich mal, diese Verantwortung? Ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor, weil das sind ja dann wahrscheinlich auch wirklich große Summen, für die Sie verantwortlich sind.
Das ist definitiv so. Also das sind höhere oder dreistellige Millionenbeträge, für die wir da verantwortlich sind, bis in die Milliarden. Ist natürlich ein sehr, sehr hoher Druck. Und dieser Verantwortung sind wir uns natürlich bewusst und versuchen da dann treuhänderisch natürlich das Geld bestmöglichst anzulegen.
Was passiert denn, das kann ja in so einem Fall immer mal passieren, wenn jetzt Sie sich, ich sage jetzt einfach mal so laienhaft, wenn Sie sich verspekulieren, wenn Sie, obwohl Sie so sicher, also sich so gut informiert haben, wie Sie eben beschrieben haben, die üblichen Vorgänge, und wenn Sie dann doch, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, so wie der, wie 2008 zum Beispiel, ist das Geld denn dann weg von mir als DBK-Kunde?
Nein, also wir haben auch gewisse Vorgaben in den Fonds. Das heißt, mir ist es nicht erlaubt, und das möchte ich auch gar nicht, dass ich zu viel Geld oder mein Portfolio zu hoch gewichte in einen Einzeltitel. Dass ich zum Beispiel sage, okay, jetzt dieses eine Unternehmen, von dem bin ich so überzeugt, da will ich 10% von meinem Fondsvermögen investieren. Das machen wir nicht. Da haben wir auch gewisse Vorgaben, dass wir das, wie gesagt, sehr breit streuen, diese Invests. Es kann natürlich immer vorkommen, dass mal unvorgesehen ein Crash kommt. Ja, Sie hatten es schon angesprochen, 2008. Wir hatten es jetzt auch in der Corona-Krise 2020, dass der Markt dass da eine deutliche Performance nach unten gezeigt wurde, -30%. Das ist aber auch immer wieder eine neue Chance. Und zwar ist es einmal für die Bewertung, dass man wieder günstig nachkaufen kann und dass sich auch wieder neue Geschäftsmodelle ergeben. Das war 2008, kam zum Beispiel das ganze Cloud Computing. Das wurde nach der Finanzkrise ein großer Treiber für die Aktienmärkte. 2020 zum Beispiel ist es die mRNA-Technologie von BioNTech und von Moderna. Das ist auch immer wieder eine Chance.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.